Vorab eine kurze Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es unter anderem um sexuelle Übergriffe und Belästigungen an Kinder und Jugendlichen im virtuellen Raum.
Nee, ich muss weg. Ich finde das eklig. Sorry. Kannst du mir bitte nicht so nahe kommen? Wieso wirst du groß? Hey, geh weg!
Die Szene, wo sich eine Frau noch gerade vor einem sexuellen Übergriff retten kann, ist nicht aus einem Film. Sie ist real so passiert. In einem virtuellen Chatroom. Im sogenannten Metaverse. Am neuesten Streich von Facebook, wo ja eben neu Meta heisst. Und die Frau ist eine Redaktorin von uns, die sich als Experiment für unsere Zeitungen eine 3D-Brille aufgesetzt und sich als 13-jähriges Mädchen in diesen virtuellen Räumen bewegt hat. Ihre Angst und ihr Herzrasen, das diesen Faschübergriff ausgelöst hat, das aber war echt.
Wie funktioniert so eine virtuelle Realität überhaupt? Warum kann sich ein 13-jähriges Mädchen in einer Welt bewegen, wo es alle paar Minuten zu sexueller Belästigung kommt? Und müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es für uns alle in nicht allzu langer Zeit normal wird, dass wir uns in so virtuellen Räumen bewegen?
Das ist die neueste Folge von «Gesprächsstopf», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Heute nehmen wir euch mit in die virtuelle Welt. Wir lassen unsere Kollegin und Autorin Jessica King von ihren bedrückenden Erfahrungen erzählen und Dagota Lavoyer, die Berner Expertin für sexualisierte Gewalt, ordnet für uns das Ganze ein. Mir gegenüber hockt Noah Fendt.
Und sie, die wir gerade gehört haben, heisst Sibyl Hartmann.
Ja, und bevor wir in das Gespräch mit Jessica einsteigen, müssen wir zuerst mal noch erklären, was Metaverse genau ist. Noah, kannst du noch mal kurz beschreiben, wie Metaverse genau funktioniert?
Hast du gedacht, dass das jetzt die undankbare Aufgabe ist, die mir zufällt?
Wieso undankbar? Mega wichtig.
Ja, natürlich wichtig. Aber für mich ist das Ganze auch irgendwie sehr neu und noch sehr wenig fassbar. Ich versuche es trotzdem. Metaverse ist vielleicht so etwas wie die zukünftige Form des Internets, ist jetzt ein bisschen salopp gesagt. Die wird nicht aktuell, wie wir das kennen, von unserem Smartphone oder von unseren Laptops über Bildschirm gesteuert oder genutzt, sondern man bewegt sich in ganz vielen verschiedenen virtuellen Räumen, wo man 3D erlebt. Es ist also wie eine Art virtuelles Paralleluniversum, wo man sich mit so Virtual Reality Brillen drin bewegt. Nutzerinnen und Nutzer, die schaffen sich Avatar, also wie so künstliche Figuren, wo sie sich damit in diesen Welten bewegen. Dort treffen sie dann eben andere Avatare von anderen Nutzerinnen und Nutzern, mit denen können sie interagieren. Es gibt Veranstaltungen, Konzerte, man kann sogar Häuser kaufen, man kann shoppen, man kann Games spielen. Das ist ja schier unendlich, sind die Möglichkeiten, die es in diesen Welten gibt. Das Metaverse ist noch gar nicht so alt. Erst vor einem Jahr, im Juli 2021, hat der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg angekündigt, sich mit seinem Konzern Meta, also eben früher Facebook, dass er sich jetzt auf die Entwicklung von dem Metaverse eben konzentriert in Zukunft. Und andere grosse Player sind dort eben mit eingestiegen und es werden jetzt Milliarden investiert, für solche Welten zu kreieren und weiterzuentwickeln.
Ja, merci vielmals. Ich glaube, das war wirklich mega wichtig. Auch für mich natürlich absolut neu. Und ich muss wirklich sagen, ich habe heute mega viel Neues gelernt und auch gestaunt und bin zugegebenermassen zeitweise auch immer wieder mal ein bisschen geschockt gewesen. Der Artikel, den Jessica King geschrieben hat, den wir euch in den Shownotes verlinken. Und der kommt ehrlich gesagt ziemlich düster daher, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie eine Figur gewählt hat, die erst 13 und weiblich ist. Und ihr Experiment das zeigt, der Kinder- und Jugendschutz der ist noch nicht bereit für die virtuelle Zukunft in diesem Ausmaß.
Wir haben unsere Kollegin Jessica King, die übrigens eben für das Kulturressort schreibt, auf der Redaktion von Bund und Berner Zeitung, vor dem Interview bei uns im Studio noch einmal die Virtual Reality Brille anlegen. Und sie ist dann noch einmal kurz in zwei so virtuelle Chatrooms eingetreten. Und in beiden ist es nur wenige Minuten gegangen, bis es zu sehr unangenehmen Situationen gekommen ist.
Also bin in eine Welt gegangen, die hat, wenn ich mich richtig erinnere, B33 heisst. Das ist eine englische Welt.
Hi!
Und ich war dann auch selber überrascht, dass das ein Stripclub war.
I'm good, how are you?
I'm good, what are you up to?
Und dann habe ich zuerst einfach mit ein paar normal geredet. Sie waren viel am Tanzen gewesen. Und dann bin ich in eine Ecke gegangen und dann ist eben plötzlich der eine Avatar zu mir gekommen und hat gesagt, ich soll aufpassen, es seien Pädophile im Raum.
Who's a pedophile? So you're telling me one of the people here is a pedophile?
Und ich habe dann nachgefragt und er hat dann gesagt, ja, der sei ein Pädophile, wo er 16 und der Pädo hat ihn versucht zu vergewaltigen. Was das genau heisst, habe ich nicht gewusst, ob der das digital versucht hat, ob der das in echt probiert hat oder was auch immer. Aber ja, das ist das, was er gesagt hat.
Wo in der zweiten Welt, wo du bist, ist es schon zu einer erschreckenden Szene gekommen. Kannst du das vielleicht auch noch schnell beschreiben?
Ja, das war eine deutsche Welt und dort bin ich einfach an zwei Leute hergelaufen und habe mit denen anfangen zu schwätzen.
Wie alt bist du?
Ich bin 13.
Ivo Gleria. Guck mal, das ist der Ivo, das ist mein Enkel. Gute Freundin.
Willst du mich jetzt an Ivo verkuppeln?
Natürlich. Er muss Babys machen.
Er muss Babys machen? Ich bin 13 Jahre alt.
Und er hat der eine vorher gesagt, er sei 24. Ich habe gesagt, ich sei 13. Und dann hat er wollen, dass ich mit seinem Enkelkind Babys mache. Und als ich gefunden habe, das sei ein bisschen eklig und habe versucht wegzulaufen, ist er mir immer hinterher gerannt. Und irgendwann hat er ihm gesagt, er soll aufhören. Und dann hat er seinen Avatar ganz gross gemacht, dass er etwa dreimal so gross war wie ich. Und ist mit ausgestreckten Händen, hat mich wie wollen angrapschen. Und dann bin ich nochmal weggerannt und er mir hinterher. Und dann bin ich aus dieser Welt.
Nee, ich muss weg. Ich finde das eklig. Sorry. Kannst du mir bitte nicht so nahe kommen? Wieso wirst du gross? Hey, geh weg.
Also es hat dann wirklich schon nur beim Zuschauen geschudert, wie schnell das gegangen ist, dass Jess wirklich angegangen worden ist. Und es war also auch beim Zuschauen absolut nicht abzustreiten, dass sie das wirklich real erlebt hat. Also man hat das wirklich gesehen an ihrer körperlichen Reaktion. Wir hören jetzt das Gespräch mit ihr rein.
Jess, du hast ja nicht nur ein paar wenige Minuten wie vorher, sondern insgesamt 7 Stunden in dieser Metaverse verbracht. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Am Anfang war es extrem krass, um überhaupt zu sehen, was die Technologie alles kann. Also man ist wirklich in dieser Welt, man bewegt sich, man hat Controller in der Hand und da kann man die Hand bewegen, man kann vorlaufen, man kann Sachen aufheben und man vergisst mit der Zeit, dass man nicht in der echten Welt ist. Es ist so echt. Und der Flash, den ich am Anfang hatte, ist dann recht schnell zu entsetzen worden, als ich gemerkt habe, was all die anderen Leute, die mit mir in dieser Metaverse sind, mit dieser Freiheit machen.
Darüber, was die mit ihrer Freiheit machen, reden wir dann nachher noch ein bisschen genauer. Zuerst wollte ich noch wissen, die Metaverse und die Parallelwelten, das klingt immer noch recht kryptisch. Vielleicht kannst du es ein bisschen konkreter beschreiben. Du warst ja in den verschiedenen virtuellen Welten. Was gibt es da für Möglichkeiten und für welche hast du dich entschieden in deinem Experiment?
Genau, Metaverse ist wie eine Zukunft vom Internet, die noch in den Kinderschuhen steckt. Und eigentlich ist es wie eine virtuelle Realität, so eine 3D-Welt, wo man reinkommt, wo immersiv ist, wo man also wirklich voll drin ist. Und da gibt es viele verschiedene Welten. Facebook zum Beispiel hat verschiedene Welten gebaut. Und ich bin mit der Facebook-Version, mit der Metaverse rein und bin dann in diverse von der Welten dort rein, so Chatrooms auf eine Art, wo man reingehen kann, wo man zusammen kann reden kann, spielen etc. Und die Welten sind mega unterschiedlich. Also da ist zum Beispiel eine Bar auf der Dachterrasse, wo es Jacuzzis hat und Palmen, wo dann alle die Jacuzzis zusammenhängen und reden. Und dann gibt es aber auch einsame Inseln, die voller Katzen sind, wo man dann durch die Katzen kann laufen oder japanische Pagode. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist krass. Und eben, du kannst alles, drückst einen Knopf und dann lässt die Welt und dann bist du dort drin und siehst alles, als wäre es echt und hörst alles, als wäre es echt.
Du hast gesagt, die Welten sind immersiv. Was heisst das?
Das heisst, dass wenn man die Brille anhat, so eine VR-Brille, die über den Kopf gestülpt wird und dann, wenn ich meinen Kopf nach links drehe, drehe ich mich auch in der Welt nach links. Und wenn ich vorne laufe, laufe ich auch in der Welt vorne. Und das heisst, eben, man vergisst, dass es digital ist und man hat wirklich das Gefühl, das ist echt.
Und die anderen Leute, die sich auch in diesen virtuellen Welten bewegen, die sehen dich als einen Avatar, oder?
Genau, die sehen mich als eine künstliche Figur. Ich kann auswählen, wie die aussieht. Ich kann das auch immer wieder ändern. Es gibt auch Leute, die so teure Avatare kaufen, die es nur die dann haben für x-tausende Franken. Ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern einfach einen Standard-Avatar gebraucht.
Okay, bevor wir jetzt da irgendwie jetzt weiter in die Metaverse-Details reingehen, warum hast du überhaupt das Experiment gemacht?
Man liest immer wieder davon, dass Metaverse wird kommen, wie viele Milliarden dass zum Beispiel Meta, ehemals Facebook, in das reinpumpt und die sind überzeugt, das kommt. Ich finde schon diverse Aspekte von der jetzigen digitalen Möglichkeiten relativ verstörend und werden auch nicht wahnsinnig gut reguliert. Und dann hat es mich Wunder genommen, wie wird das sein in dieser neuen digitalen Realität, wo doch so viel mehr möglich ist.
Ja, du schreibst von 7 verstörenden Stunden, die du erlebt hast bei deinem Experiment. Was war so verstörend daran?
Verstörend war vor allem, um zu sehen, wie einfach permanent, also zum Erleben, wie permanent Grenzen überschritten werden. Man geht eigentlich in die Räume rein und dann gibt es einen Code of Conduct, also Anleitungen. Man darf nicht rassistische oder sexistische Sachen sagen, man darf nicht übergriffig werden etc. Man klickt okay und das beachtet einfach niemand. Also man kommt dann rein und ich habe so viel erlebt, dass Avatare mit männlichen Stimmen halt nur in diesen Fällen zu mir auf mich zugekommen sind. Mich wollten digital begrapschen, also mit den Händen gekommen sind nach vorne. Und dass teilweise eine ganze Reihe, also ein ganzer Ring von Männern um mich herumgestanden sind, die das machen wollten. Ich habe erlebt die rassistischsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Ich habe erlebt auch, wie man mir gesagt hat, man stöche ja auf 12- bis 13-jährige Mädchen. Und das sage ich ja perfekt. Ich war ja in diesem Selbstversuch extra ein 13-jähriges Mädchen gewesen. Und eben, ich könnte ewig weiterreden. Es ist im Schnitt 5, 6, 10 Minuten gegangen, bis der nächste digitale Übergriff passiert ist.
Es ist mega schwierig zum nachvollziehen, wenn man nicht drin ist. Wie fühlt sich das an? Also wirklich im Sinn von anfühlen. Weil ich stelle mir jetzt einfach nur das Virtuelle vor. Also wie ist dir das wirklich konkret dabei ergangen?
Vielleicht kann ich das am besten mit einem Beispiel erklären. Ich bin einmal mit meinem Avatar, dem 13-jährigen Mädchen, in einer Bar war und dann hatte dort eine grosse Katze, die gesagt hat, ja, er wollte eine sexuelle Handlung für mich vornehmen und ich bin dann weggelaufen und die Katze ist hinterher. Und dann habe ich mich versucht zu verstecken in so einem dunklen Ort in diesem Zimmer und dann ist die Katze in diesen dunklen Ort reingekommen und ist auf mich zugelaufen. Und das fühlt sich in dem Moment an, als wäre der Avatar war riesig, als würde der riesige Avatar in echt auf mich zulaufen. Und ich war in einer Ecke, ich konnte nicht weg. Und ich bin einfach eingefroren und ich habe wirklich gemerkt, ich habe Herzrasen bekommen, meine Hände sind schwitzig geworden. Ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment. Und ich weiss auf eine Art, das ist virtuell, also ich wusste, das ist nicht Realität, aber es ist so echt, es fühlt sich so echt an, dass, ja, ich habe Angst gehabt, wirklich Angst.
Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich Regeln gibt, aber die Regeln werden ja die ganze Zeit offenbar nicht eingehalten und überschritten. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass ein 13-jähriges Mädchen, das du dir ja ausgegeben hast, als sie überhaupt Zugang hat zu so etwas?
Ja, also die Apps, sage ich mal, die ich gebraucht habe, die mir den Zugang zu dieser Welt ermöglicht haben, die sind alle freigegeben für ab 13. Facebook hat die als tauglich für 13-Jährige angesehen. Es gibt immer wieder Warnungen. Also ich bin zum Beispiel in eine Welt reingekommen als 13-Jährige, wo ein Stripclub simuliert und dort steht ganz gross an der Wand, wenn du zu jung bist, solltest du nicht da sein, aber es kontrolliert niemand. Und die Übergriffe, es gibt Möglichkeiten, wie man sich dagegen wehren kann. Man kann die Leute blocken, man kann sie unsichtbar machen, man kann sie melden, dass sie gesperrt werden etc. Aber es hindert einem nicht daran, dass man das erlebt.
Jetzt bist du nicht ein 13-jähriger Mädchen, sondern eine erwachsene Frau. Warum ist Metaverse für Jugendliche besonders gefährlich?
Ja, diverse Gespräche geführt mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Und was sich halt immer herauskristallisiert ist, Metaverse potenziert alle Möglichkeiten vom jetzigen Netz, im Guten wie im Schlechten. Ich meine, man muss nicht sagen, es ist nur schlecht. Man kann, nehme ich an, in Zukunft wunderbare Sachen mit dieser Technologie machen. Aber die schwierigen Seiten, die es jetzt schon gibt, die digitalen Belästigungen, das toxische Verhalten, Hate Speech etc., wird halt auch potenziert, weil es ist echter. Und insofern sind auch die Gefährdungen für Jugendliche potenziert.
Du hast für deinen Text mit verschiedenen Stellen für Jugendschutz und Cyberkriminalität geredet. Wie geht man in der Schweiz mit dem um aktuell?
Es ist halt noch ein Nischenthema. Es ist erst am Anfang. Es hat noch nicht so viele User weltweit und in der Schweiz natürlich noch viel weniger. Und es ist auch überall dort, wo ich angefragt habe, dann auch als Randthema noch wahrgenommen worden. Kinderschutz Schweiz hat zum Beispiel gesagt, sie seien noch zu wenig versiert in diesem Thema, um Auskunft zu geben. Die Kapo Bern, die ich noch angefragt habe, haben gefunden, ja, das sei eben, sie wissen, dass es Metaverse gibt, aber es sei halt ein Randthema.
Metaverse ist also noch ein Randphänomen, sagen alle. Du hast aber vorher gesagt, es wird nicht ein Randphänomen bleiben.
Also ich habe auch dort mit Expertinnen und Experten geredet, die eigentlich alle gesagt haben, es wird kommen. Wie genau dass das wird aussehen, weiss niemand, weil das ist eben, im Moment sind es einfach nur in den Kinderschuhen. Was kommen wird, ist eine Art von digitaler Welt, die immersiv ist und wo wir damit interagieren können, auf eine andere Art als jetzt, wo wir das Internet auf einem Touchscreen haben, auf dem Handy oder auf dem Laptop. Das haben alle gesagt, wird kommen.
Also es steht sogar in dem Text, dass es relativ bald eine Generation gibt, die Touchscreen gar nicht mehr so kennt, oder?
Das war die Einschätzung, ja. Also es ist ja auch so, wenn man schaut, wer besonders viel Geld gibt, alle grossen Konzerne, allem voran eben zum Beispiel Meta, ehemals Facebook, die geben Milliarden drin, um das zu entwickeln. Und es gibt schon eigene Währungen in den Metaverse, es gibt Häuser, wo Leute kaufen in den Metaverse. Mhm. Also es ist wirklich, es wird enorm viel Geld reingepumpt.
Und es ist ja bekanntlich aber nicht so, dass dann eben die grossen Konzerne gleichzeitig, wie sie ihre Welten aufbauen, auch einen wirklich wirksamen Kinder- und Jugendschutz aufbauen. Also man kann wahrscheinlich nicht darauf hoffen, dass die Unternehmen, die Konzerne selber dafür sorgen, dass ein 13-jähriges Mädchen, wie du mit deinem Avatar gewesen bist, besser geschützt ist in Zukunft.
Ja, das ist ja das Ironische, dass alle Konzerne, alle voran, zum Beispiel der Mark Zuckerberg, hat gesagt, dass er an erster Stelle sei die Sicherheit. Und das betonen all die grossen Player, wie wichtig das ist, nur passieren tut nichts. Und eines der Probleme ist, glaube ich, im Moment, so schätzen das auch die Expertinnen ein, die ich mit ihnen geredet habe, dass es einfach wichtiger ist, dass der eigene wirtschaftliche Erfolg wichtiger ist im Moment, weil es noch ein Mensch da ist, weil es einen Kampf darum gibt, wer wird die erfolgreichste Version von der Metaverse bringen.
Und wer schaut denn für Kinder- und Jugendschutz?
Das ist eine gute Frage. Das wird sich auch zeigen.
Wenn irgendwann Metaverse und ein immersives Internet Normalität wird und wir das brauchen, wie wir heute Internet und, oder soziale Netzwerke brauchen, wie wir heute Facebook und Instagram brauchen, nach deiner Erfahrung, die du gemacht hast in dem Experiment, wie schaust du dem persönlich entgegen, dass vielleicht irgendwann wir uns alle in irgendwelchen Arten von Metaverses bewegen?
Ehrlich gesagt macht mir den Gedanken recht bauchweh. Ich habe nicht schöne 7 Stunden. Dort verbracht hat. Momente, kurze, wo ich denke, okay, ich verstehe, was der Hype ist, ich verstehe, dass das etwas auch Zauberhaftes kann sein. Ich habe zum Beispiel einmal auf einem Ross durch den Wald reiten und es war schon extrem schön gewesen. Und einmal habe ich zum Beispiel einen Sonnenuntergang gesehen, wo ich auf einer japanischen Pagode gesessen bin und so Zeug. Das ist faszinierend, aber ich bin einfach überzeugt, dass die dunklen Seiten so viel gefährlicher sind in der Metaverse als im heutigen Internet. Und im heutigen Internet gibt es schon zu viele Gefahren für Jugendliche, dass ich das Gefühl habe, das muss unbedingt angeschaut werden und zwar auch reguliert. Vielleicht braucht es auch neue Gesetze, bevor das wirklich gestartet wird. Hätte ich Kinder, ich würde sie im Moment nicht ins Metaverse lassen. Keine Chance.
Jetzt haben wir bis jetzt ja vor allem über sehr erschreckende Seiten geredet von dem immersiven Internet, von dieser Metaverse. Gibt es konkrete Beispiele, wo man auch sagen kann, okay, auf diese Art und Weise könnten wir alle von Metaverse profitieren oder dort könnte es sehr nützlich sein?
Durchaus, ja. Es gibt also ein kleines Beispiel, ist, dass wir, was wir im Moment als Zoom-Sitzungen machen, zum Beispiel, wenn jemand im Homeoffice ist oder auf dem anderen Ende der Welt irgendwo, dass wir das mit Avataren machen können, dass man sich also wirklich sieht, dass man zusammen in einem digitalen Raum ist, dass man zusammen arbeiten kann. Oder meine Tante wohnt zum Beispiel in Neuseeland. Wenn wir eine digitale Welt schaffen können, wo wir beide zusammen können spazieren können, zusammen können reden, beide nebeneinander, wir sehen unsere Bewegungen. Gibt schon viele Möglichkeiten, die ich auch das Gefühl habe, könnte schön sein, was da entsteht.
Das Experiment von der Jessica King im Metaverse, das hat auch für Gesprächsstoff gesorgt unter den Leserinnen und Lesern. Wir hören kurz rein, was sie dazu zu sagen haben.
Der Manu Huber schreibt, wow, als ob wir im realen Leben nicht genug Probleme zu lösen hätten. Wir müssen uns doch nicht noch künstlich neu schaffen. Marty schreibt, am Zuckerberg seine Firma scheint wie üblich zuerst nach dem Motto «Alles geht» ein Produkt auf den Markt zu schmeissen, um zu schauen, wie er damit durchkommt. Die EU wird hier vermutlich zuerst den juristischen Hammer auspacken müssen. Die USA scheinen wenig Interesse zu haben und die Schweiz alleine ist machtlos. Der Hugo Fritschi schreibt, eine noch viel grössere Gefahr besteht darin, dass grosse Bevölkerungsgruppen süchtig werden und völlig in dieser Welt abtauchen. Da muss man sich nur mal all die Spielsüchtigen anschauen. Auf uns rollt eine Welle von Meta-Zombies zu.
Digitale und virtuelle Welten und sexuelle Übergriffe oder Belästigungen in diesen Welten, das ist ein grosses Thema, das ist ein wichtiges Thema. Und über das hast du, Sibyl, heute auch noch mit Agota Lavoyer geredet. Sie ist eine renommierte Berner Expertin für sexualisierte Gewalt, hat lange als Beraterin in der Opferhilfe gearbeitet, unter anderem mit der Stadtberner Fachstelle Lantana. Heute ist sie selbstständig.
Ja, ihr setzt euch seit Jahren gegen jegliche Form von sexualisierter Gewalt ein, aber in der realen Welt. Was ist der Unterschied zu der digitalen, in diesem Fall sogar virtuellen Welt?
Das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass die digitale oder virtuelle Welt ist eine reale Welt, nicht nur für uns Erwachsene, sondern natürlich auch sehr fest für Kinder und Jugendliche. Und der grösste Unterschied besteht sicher darin, dass man im digitalen Raum viel anonymer unterwegs ist oder zum Teil ganz anonym. Und dort weiss man auch, wenn es um sexualisierte Gewalt an Kinder geht, an Jugendlichen, an sexuelle Belästigung, dass die Wahrscheinlichkeit, verwünscht zu werden, also wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dann senkt das die Hürde massiv zum übergriffig werden. Und ich denke, das ist, darum ist es erst recht sehr wichtig, dass man sexualisierte Gewalt in ihrer Online-Welt thematisiert, weil natürlich eben die Leute dort sehr anonym unterwegs sind und dadurch es natürlich viel einfacher ist, übergriffig zu sein.
Jetzt, wenn man das Ganze umkehrt, könnte es nicht auch so sein, dass in der digitalen Welt, wo man ja doch immer noch so ein bisschen eine Distanz hat, oder so, wie ich mir das vorstelle, als wie in der realen Welt, könnte es dann nicht auch umgekehrt einfacher sein, sich zur Wehr zu setzen gegen das?
Ja, ich denke, das ist ja nochmal, also die Daten sind ja schon passiert, und wenn es noch so wäre, dass man sich besser wehren kann. Also ich denke, das Problem an sich besteht so oder so, und die Schwierigkeit dort ist halt, damit sich Kinder und Jugendliche können wehren können, müssen sie als Unrechtsbewusstsein haben. Und das ist das, was man sehr häufig beobachtet, dass das wie fehlt. Einerseits, weil sehr viele Jugendliche tatsächlich sagen, ist einfach völlig normal und natürlich habe ich auch schon so Bilder zugeschickt bekommen oder natürlich bin ich auch schon blöd angemacht worden und das wie gar nicht wirklich als Unrecht in dem Sinn verstehen oder dass es irgendwie jemandem erzählen oder weiter irgendwie anzeigen oder sich melden oder beschweren. Und dort denke ich, ist so ganz wichtig, dass man nicht vergisst, Kinder sind auch digital Kinder. Sprich, sie sind vielleicht nicht so aufgeklärt, sie wissen vielleicht gar nicht, was ist denn überhaupt digitale sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt. Das Thema ist auch digital sehr schambehaftet. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also es ist je nachdem, wie offen, dass man mit den Eltern über solche Themen redet, ist es gar nicht so einfach, zum Beispiel den Eltern zu erzählen, was ihm jemand im Chat gefragt hat. Und was halt bei Buben noch zusätzlich dazukommt, ist, dass es vielleicht noch mal schambehafteter ist, wenn die übergriffige Person digital ein Mann war, das über das zu erzählen.
Dann kann man wie gar nicht sagen, dass es vom Erleben her oder vom Empfinden her wie ein Unterschied ist, ob es digital oder in der realen Welt ist. Das kann man nicht sagen, wie in der digitalen Welt gibt es noch so eine gewisse Distanz, die man hat.
Also jetzt im Erleben der Betroffenen würde ich nicht sagen, dass es weniger schlimm ist. Es ist sicher also sowieso schwierig zu vergleichen. Es gibt ja auch in der Offline-Welt ja eine grosse Palette an verschiedenen Übergriffen, die massiver sind oder weniger massiv. Aber grundsätzlich weiss man auch von den Jugendlichen, die dann erzählen, dass sie sexuell belästigt wurden, online, dass das auch sehr auch treffen kann und natürlich auch Auswirkungen haben kann.
Ihr habt diesen Sommer ein Buch herausgegeben, wie man mit Kindern über sexualisierte Gewalt redet und wie man sie auch davor schützt. Könnt ihr vielleicht kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte sind?
Das Wichtigste ist sicher, dass man sexualisierte Gewalt konkret benennt. Das ist eigentlich ein relativ neuer Ansatz in Prävention, den ich auch wirklich mit meinem Buch möchte aufzeigen, wieso es so wichtig ist. Und wieso es man nicht davon ausgehen kann, dass Kinder oder Jugendliche von selber wissen, von wo auch, was sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt ist. Und da plädiere ich sehr dafür, dass man sich auch nicht, oder dass man sich wirklich dafür hat, das konkret anzusprechen. Also, dass man zum Beispiel einem Kind sagt, es darf dir niemand eine sexualisierte Frage stellen online. Das ist nicht rechtens, das ist verboten im Gesetz. Und das ist wirklich auch etwas, was übergriffig ist. Also, dass man wirklich konkret benennt und aufklärt. Und ich plädiere auch sehr dafür, dass man das in den Alltag einbettet. Also, dass man das wirklich regelmässig zum Gespräch macht. ganz unaufgeregt, so dass es weder für die Jugendlichen oder Kinder unangenehm ist, noch für die Eltern. Und vielleicht noch so als dritter Punkt, den ich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man trotz der Aufklärung sich bewusst macht, als Erwachsene oder als Eltern, dass mehr Erwachsene zuständig sind für den Schutz der Kinder. Also, dass das nicht etwas ist, was wir an die Kinder delegieren können, im Sinne von, ja, jetzt habe ich dich aufgeklärt, jetzt weisst du, was man darf und was man nicht darf oder was andere dürfen. Und jetzt weisst du, wie du dich richtig verhalten musst. Weil das wäre ja wiederum nehmen wir ja auch ein bisschen Täter-Opfer umkehren, als wäre jetzt die Betroffenen oder potenziell Betroffenen dafür zuständig, sich selber zu schützen. Und dort denke ich wirklich ganz wichtig, dass immer noch ich gibt, zum Beispiel als Mutter oder als Vater zuständig bin, um zu schauen, dass mein Kind ein Mündchen nicht bekommen muss, das ihm unwohl ist dabei, oder eine Umarmung, oder jemand in meinen Schoss sitzen, der es nicht will. Und das Gleiche auch online, dass man dort wirklich den Kindern auch hilft, sich Hilfe zu holen.
Aber was ist vielleicht noch so ein bisschen der Unterschied? Kann man das wirklich eins zu eins transferieren ins Internet, in die Online-Welt? Oder was kommt da noch dazu?
Also sehr vieles kann man natürlich auch sehr gut übernehmen. Ich denke, was dort sicher dazu kommt, ist, dass vielleicht Kinder manchmal vergessen, dass die Online-Welt nicht ein rechtsfreier Raum ist. Also weder eben für andere Menschen, die sich im Internet tummeln, noch für sie selber. Also dass sie wirklich auch rechtlich aufgeklärt sind darüber. Weil Kinder ja oft auch das Gefühl haben, ja, ich bin ja auch anonym unterwegs oder mit einem Pseudonym, dann kann ich ja auch ein bisschen vielleicht Zeichen machen oder etwas Beleidigendes jemandem schreiben. Und dass sie dort wirklich sich auch bewusst machen, hey, das ist, dass sie schlussendlich auch reale Menschen mit denen, wo du chattest, also wo du darfst nicht alles. Ich denke wirklich auch die Aufklärung, auch was jetzt Pornografie anbelangt oder eben auch zu bekommen oder zu verschicken von pornografischen Videos oder Fotos oder eigenen Nacktfotos, wo man wirklich auch King muss rechtlich darüber aufklären. Und ich kann davon ausgehen, das wissen sie oder das haben sie mitbekommen. Oder schlimmer noch, so etwas machen sie doch nicht, also muss ich das nicht thematisieren. Und dann schon auch, also eben, ich denke auch dort konkret benennen, was heisst das, sexuell belästigt werden, zum Beispiel jetzt in einem Chat. Also, dass man wirklich ganz konkrete Beispiele anschaut. Wie ist denn das? Darf dir jemand fragen oder darf dir jemand erzählen, dass er sich gerne tut, intim streicheln zum Einschlafen? Oder ist das Belästigung? Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob Kinder, die jetzt noch nie darüber geredet haben oder etwas gelernt haben, darüber, dass sie wissen, dass das nicht okay ist. Die würden vielleicht sagen, das ist jetzt ein bisschen komisch oder das ist lustig, das ist peinlich. Aber nicht, dass das belästigend ist oder wirklich sexuelle Belästigung ist.
Sollte man sich dann im konkreten Fall auch mal das Kind direkt bei so etwas begleiten, für das man das besser aufklären kann?
Unbedingt. Und dort höre ich immer wieder von Eltern, die sagen, ja, mein Kind ist so viel fitter online und ich kann gar nicht mithalten mit all den neuen Apps und Sachen, die es gibt. Und dort denke ich immer, wir müssen mithalten. Also sobald wir den Kindern erlauben, die neuen Apps zu brauchen, und dort bin ich sehr dafür, also dort denke ich, verbieten bringt überhaupt nichts, dann nehmen sie andere Geräte, die sie zur Verfügung haben oder die Kollegen haben und gehen so auf die Apps, sondern dass man wirklich sich halt darum tut. Und ich bin auch nicht immer auf dem Laufenden oder die Kinder sind da wirklich schneller, aber dann kann man auch wirklich mit dem Kind ansetzen und sagen, hey, erklär mir das doch mal. Oder du Snapchat, das habe ich selber nie gebraucht, kannst mir mal zeigen, wie das funktioniert. Und wirklich auch sich aufklären von den Kindern. Und dort habe ich die Erfahrung, dass Kinder und auch Jugendliche gerne ExpertInnen sind, auch für ihre Eltern. Und gleichzeitig hat man die Situation, dass man mit dem Kind dort hockt, dass man auch das Thema aufgreifen kann, je nachdem eben auch etwas sieht, die man ansprechen kann. Und je nach Alter des Kindes würde ich definitiv auch sagen, würde ich das Kind auch nicht alleine chatten. Und nicht im Sinne, dass man es kontrolliert und schaut, was schreibst du alles oder was wird dir geschrieben, sondern dass man wirklich auch sagt, schau, ich möchte, dass, wenn du chatten in diesem Game, der macht das im Wohnzimmer, dass man wie auch im Auge behalten kann, wie geht es dem Kind dabei, wie ist seine Reaktion, geht es ihm gut, gibt es irgendetwas zum Besprechen, und nicht, dass das Kind im stillen Kämmerli machen und bis sie rauskommen. Ja, oder ist man vielleicht selber gar nicht um oder hat gar keine Zeit mehr, das anzusprechen.
Ihr habt jetzt schon ganz viele Beispiele erzählt. Ihr seid ja selber Mutter von 4 Kindern. Was gebt ihr euren Kindern mit, wenn es um die digitale und die virtuelle Welt geht?
Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich da noch etwas dazufügen kann zu den Sachen, die ich gesagt habe. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns wirklich bewusst machen, eben, die digitale Welt ist genauso eine reale Welt. Also für uns Erwachsene, ja, abgesehen davon. Und genauso auch für Kinder und Jugendliche und halt wirklich schon in einem viel früheren Alter als bei uns. Und dort finde ich es wirklich wichtig, dass man das nicht verteufelt oder findet, ah, früher war alles besser gewesen, ohne Handys, sondern ja, heute haben jugendliche Handys oder zum Teil auch schon Kinder. Und wichtiger als das zu verteufeln, ist, dass man sie wirklich auch aufklärt und begleitet und vor allem nicht allein lässt in diesem digitalen Raum, wo es halt sehr viel Tolles gibt und auch sehr viel Problematisches.
Ja, gerade eine von ihren letzten Aussagen, dass man als Eltern ja nicht einfach so sagen, ja gut, komm, ich bin einfach eh zahlt für das und meine Kinder kommen da besser draus im Netz, sondern dass man sich als Mutter oder Vater unbedingt Zeit nehmen sollte und mit den Kindern herhockt und wirklich die virtuellen Welten auch lernt kennen und so die Kinder wirklich auch betreuen kann. Das finde ich wirklich so fast das, was mir am meisten geblieben ist und wo ich mir wirklich auch das Herz nehmen will. Und ich meine, man will ja auch sonst, also ich wollte ja immer wissen, wo das meine Tochter hergeht. Oder ist ja so ein Standardspruch von Eltern. Ich wollte einfach wenigstens wissen, wo du bist. Sagen wir einfach, wo du hergehst und wenn du zurückkommst. Und ich will ja mein Kind nicht einfach in irgendeine virtuelle Welt schicken. Und gut, wenn ich so etwas höre oder lese, erst recht nicht.
Der eingängigste Satz für mich und vielleicht auch der wichtigste ist wahrscheinlich ausgerechnet der banalste, wo sie gesagt hat, die digitale Welt, der virtuelle Raum, ist eine reale Welt und ist ein realer Raum für ganz viele von uns. Und es wird es auch immer mehr zu einem normalen Raum, je mehr dass wir uns in diesen digitalen Räumen halt bewegen.
Ja, ich finde, das hat man auch an Jess wirklich extrem gut gesehen, wie sie reagiert hat und wie sie davon erzählt hat und wie wir das wirklich auch können beobachten konnten. Und ich finde das schon wahnsinnig eindrücklich, dass man das jetzt an diesem Beispiel von dieser Metaverse, dass es einem richtig vor Augen geführt ist, dass es eben wirklich real ist und nicht einfach nur so eine Parallelwelt, die irgendwie ein bisschen nichts mit uns zu tun hat und wir nur ab und zu sind.
Es war ein eindrücklicher und für mich auch lehrreicher Ausflug in so das Metaverse, das ich in dieser konkreten Form noch nicht habe kennengelernt. Und an dieser Stelle auch noch eine Leseempfehlung für den Text von Jessica King, den ihr in den Shownotes findet.
Und was sie ganz am Schluss noch gesagt hat, macht ja auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass man dann plötzlich einfach vielleicht, wie sie gesagt hat, mit einer Verwandten aus Neuseeland zusammen spazieren kann. Also das macht ja auch neue Welten auf, die einem alles andere als Angst machen, sondern die einem auch Freude werden bereiten und werden Bereicherung sein. Also dieser Teil wird es auf jeden Fall auch geben.
Vielleicht nehmen wir irgendwann den Podcast nur noch über unsere Avatars auf, wer weiß.
Ja, und dieser Podcast hier, die neueste Folge, die ist noch ganz klassisch hier im Studio aufgenommen worden. Und die Virtual Reality Brille, die ist einfach nebendran gelegen oder ist vorher genutzt worden. Danke vielmals für zuzuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch. Meldet euch doch bei uns unter podcast.bern@tamedia.ch.
Die nächste Folge von Gesprächsstoff gibt es dann in 2 Wochen wieder. Bis dann, gute Zeit. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Sound Anne Hebise. Stimme Christian Häderli.